Heute vor 397 Jahren, also am 4. Juni 1629, läuft das Segelschiff Batavia vor der Westküste Australiens auf ein Riff. Der Dreimaster der Vereinigten Ostindischen Kompanie, VOC, war auf seiner Jungfernfahrt am 29. Oktober von Texel aufgebrochen. Weil der Kapitän die Position des Schiffes falsch berechnet und der Ausguck die Brandungswellen als Mondschein missinterpretiert hatte, havarierte das Schiff etwa 60 Kilometer vor Australien, wobei 20 Menschen starben. Die meisten Passagiere und Crewmitglieder des Handelsschiffs konnten sich jedoch auf eine Insel retten. Während eine kleine Delegation mit Beibooten aufbrach, um Hilfe zu holen, brach auf der Insel unter der Herrschaft des Unterkaufmanns Hieronymus Cornelis eine Terrorherrschaft aus. Er und seine Gefolgsleute ermordeten in der Folge 125 Männer, Frauen und Kinder. Oft willkürlich. Bis schließlich Hilfe aus Jakarta kam und die Meuterei niedergeschlagen wurde. Und damit herzlich willkommen zu einer gekenterten Folge Lehrersprechtag mit Martin van Pieler
und Alex Meuterei auf dem Schiff, das nicht die Bounty ist. Matzke.
Ja, ist das mit der Bounty eigentlich auch auf wahren Begebenheiten beruhend? Also auf jeden Fall, das ist auf jeden Fall Batavia.
Muss man den ersten fragen, der weiß sowas.
Der sowas weiß, ja.
Kurze Unterbrechung, hast du Soundcheck, wollte
ich
gerade sagen.
Ich habe ja auch gehört, ja. Alles läuft.
Gut, nicht so wie beim letzten Mal, als wir hier aufgenommen haben.
Nee, ist alles richtig eingestellt, denn wir sitzen wieder zusammen. Zu Batavia vielleicht noch ein paar Infos. Ich kenne mich nämlich mit der Batavia ganz gut aus, denn in Lelystad in Holland, da wurde die zwischen 1985 und 1995 originalgetreu nachgebaut. Und da bin ich als Kind jedes Jahr, als wir im Osterholland-Urlaub waren, dann dahin gefahren. Das ist relativ nah, ein Stückchen weg, aber sind wir da immer dahin gefahren und haben uns angeschaut, wie so nach und nach die Batavia so wächst und gedeiht. So. Und das war ganz, ganz spannend zu schauen, vor allem als Kind. So, ne? Und dieser Nachbau ist dann sogar zu den Olympischen Spielen 2000 nach Sydney gebracht worden.
Ja. Gebracht oder gefahren?
Ja. Also sagen wir mal gefahren. So, sie ist nicht komplett selber gesegelt, obwohl sie das auch kann, aber sie wurde geschleppt so bis dahin. So, aber im Prinzip ist sie schon gefahren.
Also und dann Riff-Bam.
Dann wieder Riff-Bam, ja. Nee, aber Batavia ist immer so ein habe ich sofort gesehen, dachte, boah, cool, Batavia, da kennst du dich, ja. Kennst du.
Aber ich habe die da jetzt noch nicht gerafft. Also die sind da auf dieses Riff aufgelaufen und dann haben die da gemeutelt und haben da einfach sinnfrei Leute abgeschlachtet. Oder?
Genau, also die hatten, dieser Oberkaufmann, das ist ja dieses Handelsschiff gewesen, wo ganz viele Kaufleute drauf waren. Die wollten da ja die Kolonien da in Südostasien ausbeuten. So. Und der Oberkaufmann, der ist mit Hilfeholen gefahren, auf diesem Beiboot. Ja. Und der Unterkaufmann hat sich dann gedacht, so, jetzt putsche ich mich mal hier an die Spitze. Jetzt komme ich. Und hat dann eben geplant mit seinen Schergen, die er so um sich geschart hatte, auch schon wer auf dem Schiff, hatte dann geplant, wenn die dann kommen, dann überfallen wir die und dann plündern wir auch einfach die gesamte Batavia und machen die leer und alles, ne, und bauen uns dann da so ein Piraten-Business auf.
Piraten-Business as usual.
Und diese Morde, die waren also manchmal strategisch, stand da, und manchmal einfach willkürlich, so aus Bock. Weil macht Spaß, Kinder und Frauen und Männer zu
tun. Wenn du erstmal im Blutrausch bist.
Ja, genau so. Also der Unterkaufmann, dieser Hieronymus, der wurde dann auch an Ort und Stelle hingerichtet, weil es gab wohl irgendwie die Möglichkeit, dass die gewarnt wurden, so die da mit dem Beiboot wieder ankamen. Und dann konnten die überwältigt werden und der wurde direkt an Ort und Stelle gehängt. Aber manche seiner Schergen wurden auch im Nachhinein begnadigt. So, ja. Manche haben es sogar dann geschafft, also von diesen Überlebenden, nach Australien noch zu kommen und waren damit tatsächlich so die ersten Europäer, die sich in Australien niedergelassen haben. Von denen hat man aber nie wieder was gehört. Also wahrscheinlich, Stichwort Australien,
irgendein Regenwurm wird dich schon gekillt haben.
Ja, wahrscheinlich auf irgendeinen Käfer getreten. Tot. Zack, das war's.
Explodiert. Giftige Sporen, Nervengift. Ja. Was da so abgeht halt.
So, genau. Ja, das war's dann da mit denen. Ja.
Jo, ich Womit möchte ich anfangen? Erste Frage, vielleicht ein Thema können wir vielleicht direkt abhalten. Hast du die letzte Staffel The Boys zu Ende geguckt?
Ja, ich wollte auch schon mit dir darüber sprechen. Ja.
Habe ich nämlich jetzt, hatte ich letztes Mal schon auf dem Zettel, aber habe es dann irgendwie vergessen. Jetzt hast du da Redebedarf?
Ein bisschen, so. Ja. Also, fang du erstmal an.
Also, Schritt 1 erstmal, tendenziell Spoilerwarnung könnte passieren.
Ja, ja. Ich finde, bei The Boys ist das aber auch nicht so schlimm, weil, was da so handlungsmäßig passiert, ist eigentlich nicht so der Fun an der Serie, oder?
Stimmt
schon. Man guckt die schon, um da möglichst viel Splatter sich anzuschauen.
Ja, aber es hat ja schon so Wendungen halt.
Ja, genau. Okay.
Also grundsätzlich waren jetzt 5 Staffeln und ich finde, die haben es geschafft, so ihr Level zu halten über alle 5 Staffeln. So, ne? Also es gab da jetzt keine, wo man sagt, boah, die ist so diese komplett, also gefühlt hat jede Serie mit mehr als 4 Staffeln irgendwie so eine, wo du denkst, ja, die kannst du auch streichen.
Oder? Ja, stimmt.
Also ich war insgesamt zufrieden. Vielleicht war mir das Ende ein bisschen zu happy-endig.
Das auf jeden Fall.
Ja. Also das fand ich, hat den Ton dann nicht mehr so ganz getroffen und auch, aber das ist ja auch so gefühlt immer dann irgendwie zu hoppla-hopp.
Völlig, genau das. Ja.
Okay, also das.
Das ist euch nicht vorher eingefallen, so. Das war so ein bisschen so ein Deus Ex Machina-Ding, ne? Also jetzt haben wir uns noch eine Technologie mal eben überlegt, womit wir dann den Homelander doch vielleicht.
MacGuffin.
Und so wirkte es halt. So nach dem Motto, oh, wir zaubern noch mal eben so einen MacGuffin aus dem Hut, der jetzt doch irgendwie es bringt, so.
Ja.
Das hätte noch vielleicht ein bisschen weitreichendere Folgen haben können oder so. Also ohne jetzt irgendwie spoilern zu wollen, war das ein bisschen der easy way out.
Ja.
Easy way out. Ja. Easy way out. Ja. So. Andererseits so, dann so noch am Ende kämpft ja Huey noch gegen Butcher. So, das fand ich nochmal eine gute Szene, dass das nochmal gemacht wurde, weil da ja immer dieser schwelende Konflikt war zwischen diesen und das dann nochmal so ein bisschen auch geprügelt wurde und dass der nicht einfach aufgibt, das fand ich da auch nochmal, also dass der Butcher nicht einfach aufgibt und nicht einfach jetzt das darauf bewenden lassen kann, das fand ich nochmal eine gute.
Das wäre noch schlimmer gewesen, wenn der jetzt einfach sich jetzt da auf die Veranda gesetzt hätte und gesagt, habe ich es geschafft. Katz. Oi.
Oi. Oi. Ja. Aber irgendwie schon cool. Auch wie lange, also diese Staffel ist ja wie immer nicht lang gewesen, 10 Folgen oder so. Und wie viel da auch schon wieder passiert ist. Ne? 8 sogar nur, genau. Ich meine, die Folgen waren relativ lang.
Das ja immer.
Aber, also was da alles so noch passiert ist und wie viele dann noch ihr Fett wegbekommen haben und so, da wurden ja nochmal ordentlich aufgeräumt. Ja. Also der Cast überlebt nicht komplett.
Nochmal wegsortiert, ja.
So, sowohl die Supes als auch die Gang, die Boys, ja.
Auf jeden Fall
aufgeräumt.
Ja, wobei ich sagen muss, dieses 8 Folgen a eine Stunde ist mittlerweile so fast mein Lieblingsformat an Staffeln.
Und 5 Staffeln ist eigentlich auch eine gute Länge für eine Serie. Das siehst du an Breaking Bad, das siehst du eben jetzt an The Boys. Ich glaube, Better Call Saul hatte auch 5 Staffeln oder so. Und das wirkt einfach dann eben nicht gestreckt. So nach dem Motto, was machen wir in Staffel 3 plötzlich oder 4 noch?
5 Staffeln, ne? Also so 5-aktig sozusagen, hat ja schon der gute Aristoteles gesagt. Ja. Ist einfach das Ding. Mach so.
Das erzähl ich meinen Soße jetzt auch wieder.
5 oder 3.
Die Theorie ist immer noch vorhanden.
5 oder 3?
Ja.
Das sind die Zauberzahlen. 8, 9, 10, 95 nicht.
Nee, genau. So, und auch nicht Grey's Anatomy mäßig 25. Ja. Genau, also doch fand ich, also war ein ganz friedenstellendes Ende. So, fand den Abspann am Ende noch schön mit diesen Behind-the-Scenes-Fotos und so. Das war ganz nett. Und ja, wurden wieder viele, also im Soundraum wurden wieder viele Melonen zerquetscht.
Auf jeden Fall. Ja,
da denke ich mir auch immer.
Prädikat guckbar.
Auf jeden Fall. Kann man ganz gut abschließen. Wobei, also irgendwie ist die Rolle von Starlight, also irgendwie hat die sich merkwürdig entwickelt. Und auch Schauspielerin sieht irgendwie merkwürdig aus, fand ich jetzt in der letzten Staffel. So. Also,
am Ende halt.
Ja, am Ende, das passte vielleicht ganz gut zur Rolle, aber irgendwie auch, also ab und zu gab es ja immer so Rückblenden, wie die am Anfang aussahen und jetzt irgendwie, wenig verändert, sagen wir mal. Auch von der Nase her. Wo man denkt, Naja, egal. Jeder so, wie er meint.
Genau. Apropos am Ende. Die FDP
hat einen neuen Vorsitzenden.
Hat den guten Kubicki, also ja, du sagst Vorsitzender, ich sage Insolvenzverwalter. Also, für was haben die jetzt noch was gewählt? Also, was soll da passieren? Aber auf eine Sache ist ja Verlass. Wenn Kubicki noch mal so ein Fünkchen Öffentlichkeit kriegt, dann sagt er was Dummes.
Ja, hat er?
Ja, also grundsätzlich ist es ja so, Brandmauer sieht er nicht so, ne, weil die Liberalen, die stellen ihre Gegner ja inhaltlich und so. Ne, da braucht man keine Regeln so machen. Und es gibt ja keine Partei, die inhaltlich einen größeren Abstand zur AfD hat als die FDP. Hat er gesagt. Also, ich weiß es nicht, ob er in letzterer Vergangenheit irgendeins der beiden Parteiprogramme mal geguckt hat, aber die FDP ist ja die AfD ohne Rassismus. Also, genau. Das ist ja, sonst ist das dieselbe Partei.
So von wegen Klimawandel und.
Lass mal nicht machen und.
So, und lass mal Arbeitnehmerrechte und so.
Genau, weißt du, wer am besten gar keine Steuern bezahlen sollte? Reiche,
genau. Ja, witzig fand ich dann auch noch, dass kurz vor der Wahl Agnes Strack-Zimmermann noch meinte: So, ich mach da jetzt auch mal mit. Ja.
Und dann 40%.
Ja. Aus dem Nix. Die hätte ich sogar noch passender oder besser gefunden als jetzt Kubicki jetzt. Also, weil die ist irgendwie witzig. Also für eine AfD-Politiker. Entschuldigung. FDP-Politikerin. Die hätte ich ganz witzig. So.
Die haut halt auch immer gut raus.
Ne? Ja, genau. Die ist halt auch gut für Talkshows. Aber da kann die ja weitermachen jetzt.
Ja, wobei, der Kubicki ist schon auch gut für Talkshows. Ja.
Aber das ist dann wieder nicht gut für die Partei.
Der haut auch, ja gut, aber ganz ehrlich, also.
Ja.
Was soll da passieren?
Wenn ich mich entscheiden müsste zwischen einer FDP im Bundestag und einer AfD im Bundestag, dann würde ich schon gerne die FDP.
Ja, das stimmt. Es jetzt
von
ja
mir
auch,
sogar.
Es wäre jetzt ja wahrscheinlich sogar auch wünschenswert, wenn sie da in Sachsen und so irgendwie die 5%-Hürde schaffen, weil das ja irgendwie relevant ist im Sinne von, also. Weil auch
Zusammensetzung
wenn die, genau, ne, also auch wenn die AfD prozenttechnisch keine Mehrheit bekommt, aber wenn zu wenig kleine Parteien nicht reinkommen, führt das dann durch die Berechnung der Sitze dazu, dass das dann trotzdem für eine Mehrheit reichen kann. Oder nicht. Deswegen darf sich da die FDP jetzt nochmal anstrengen.
Ja, genau.
Ja, weil, ganz ehrlich, ich meine, ich will nicht so sein, 5% gönne ich dir.
So, zwei, ja, so 5,1.
So zwei, drei Sitze, da können die nichts kaputt machen.
Ja.
Und da können die da so ein Kubicki und so eine Strack-Zimmermann da hinsetzen. Die können da so ein bisschen rumkrakeelen irgendwie und dann. Oh.
Genau. Jo. Happy Kadaver. Ja, unsere Folge kommt an. Frohen Leichnam raus. Und ich habe festgestellt, jetzt müsst ihr alle ganz stark sein, dass. Ist jetzt der letzte Feiertag vor Christi Himmelfahrt 2027, der irgendwie von Bedeutung ist für uns.
Von wegen nicht Arbeit, meinst du?
Ja. Der Tag der Deutschen Einheit ist ein Samstag, mein Geburtstag, an dem ich euch alle freigebe, der 1. November, alle Heiligen, ist ein Sonntag.
Aha.
Dann Weihnachten ist frei, Neujahr auch, so. Ostern auch, ist auch frei wegen Osterferien. Der 1. Mai ist wieder ein Samstag, das heißt, erst Christi Himmelfahrt 2027 wird der nächste Feiertag sein, an dem wir irgendwie zusätzlich frei bekommen. Ja, ich musste das loswerden, weil ich hatte das so gesehen und dachte, das darf ja wohl nicht wahr sein.
Das ist wirklich schön. Das war wirklich betroffen.
Ja, finde auch. Ich finde es ja sowieso schon so komisch verteilt mit diesen Feiertagen innerhalb des Jahres, dass wir irgendwie jetzt hier Mai und Juni das alles so geknubbelt haben. Mhm. Und ansonsten hast du halt nirgendwo im Juli, August, September ist gar nichts. So.
Jesus hätte sich da mal mehr Mühe geben können.
Echt mal, genau. So. Oder von mir aus gibt doch hier dem Augustus auch noch einen Tag. Oder die Österreicher haben zumindest, ich glaube die Bayern auch, Maria Himmelfahrt auch noch als Feiertag. Der ist irgendwann im August.
Mhm.
Das musste ich mal irgendwann schmerzlich feststellen, als ich im Urlaub in Österreich war und Hunger hatte. Da war plötzlich alles zu. Ja. Aber also da vielleicht einfach nochmal so ein Tag. Irgendwas ist doch da bestimmt passiert. So.
Ja. Oder, also ich bin ja immer auch noch, also so mit Karneval, ich finde, da könnte man terminlich auch eh noch mal ran.
Ja, da sowieso.
So, und
schieb den doch in den Herbst oder in den Frühjahr, also Spätsommer.
Spätsommer, genau, wo dann auch mal besseres Wetter ist, dann.
Ja, dann wäre es. Ja. Ich fand es auf jeden Fall.
Oder keine Ahnung, können wir uns nicht noch so 2-3 Nationalfeiertage einfach. Also in der unendlichen Liste von heute vor, die wir jetzt gemacht haben, kann man sich da nicht mal noch so einen Sommer heute vor raussuchen und sagen, so, zack.
Guck mal, das ist da
passiert. Deswegen ist jetzt da einfach mal frei. Ja.
Liebe SV, mach das doch mal. Guck doch mal in unsere Sommer heute vorst, so zwischen Juli und September.
Ja.
Und schaut mal, was da so alles passiert ist. Und schlag doch mal der Regierung noch ein paar Feiertage vor. Weil ich glaube,
Friedrich Merz.
Ich glaube, die aktuelle Regierung ist da ganz offen für, dass wir noch weniger arbeiten müssen. So. Es gab ja sogar mal den Vorschlag von irgendeiner Partei, dass ausgefallene Feiertage nachgeholt werden am darauffolgenden Montag, wenn die zum Beispiel auf ein Wochenende fallen. Aber in der aktuellen Regierung kannst du natürlich damit gar nicht punkten oder irgendwas erreichen.
Ne? Das ist eher so für alle Feiertage werden aufs Wochenende verlegt.
Ja. Mein Vater, loyaler Boomer, ne, meinte auch, ja, Feiertage sollen ja nicht zum Frei sein. Die sollen ja dafür, die haben ja einen Zweck. Man soll ja an den Feiertagen irgendwas machen. Ob es die christlichen Feiertage sind oder ob es die staatlichen sind.
Ist ihm aber jetzt auch erst kürzlich aufgefallen, dass das seine Meinung ist.
Ja, ja, genau. So. Also, weiß ich auch nicht.
Rentner.
Gut, genau, gut. Rentner ist er nämlich auch schon seit ein paar Jahren. Ja, also, genau. Dem ist das Wort.
Ich tippe, da ist ihm das aufgefallen.
Da ist jeden Tag Feiertag. Ja. So. Und das ist vielleicht ein schönes Beispiel für demografischer Wandel. Mhm. Ne? War heute wieder großes Thema oder generell diese Woche, weil es waren ja Abi-Prüfungen. Mhm. Und der Begriff ist dann auch des Öfteren mal gefallen oder umschrieben worden, wenn er nicht eingefallen ist.
Oder falsch erklärt. Oder.
Ja. Und auch die Arbeitsbedeutung von Arbeit der verschiedenen Generationen. Ne?
Also. Ich habe ein Zitat, passt jetzt hier auch gerade ganz gut rein, aus einer Abi-Prüfung. Das ging ungefähr so. Friedrich Merz, unser Kanzler.
Das ist gut. Ich hab auch schon die ganze Zeit überlegt, ob ich irgendwas aus den Prüfungen einbringe. Aber das ist natürlich etwas, was man problemlos, glaube ich, mal kurz nennen kann. Unser Kanzler. Ja. Kriegen wir das als Folgentitel hin? Mal schauen. Merz, der Kanzler.
Ich habe mir so richtig vorgestellt, was im Kopf abgelaufen ist. Ja. Wahrscheinlich nämlich so, Merz? Naja, okay.
So kann das gewesen sein, ja.
War es zumindest bei mir, das kann ich sagen.
Ja, ich tat mir auch immer wieder schwer. Der kam auch des Öfteren mal zur Sprache, unser lieber Kanzler. Aber nicht im Positiven.
Naja, positiv ist ja auch durchaus schwierig.
Schwierig, ja. Aber es waren Abi-Prüfungen und ich war jetzt seit 4 Jahren zum ersten Mal wieder dabei zu prüfen und es ist toll. Also ich habe es ja letzte Woche schon angekündigt, dass ich mich darauf freuen würde und es ist einfach, also gestern war anstrengend, ich hatte 8 Prüfungen am Stück, also 3 Blöcke, erst 3, dann 3, dann nochmal 2 und dann hatte ich heute, just bevor wir hier auf Rekord gedrückt haben, wir sitzen auch in der Schule, habt ihr gerade schon gemerkt, hatte ich nochmal 2 Prüflinginnen, zu geprüfte, schon, ja, ich weiß. Das gemacht. Ja, ist schön. Also das macht Spaß und sich da selbst so auch durchzuhangeln durch so eine Prüfung. So voll. Man hat ja auch was so mit Moderation zu tun, wenn man so eine Überleitung schafft von einem Thema zum anderen. Das ist immer eine nette Übung, so Mut zur Brücke. Manchmal war es ein bisschen abenteuerlich, diese Brücke schwankt auch ein bisschen, aber trotzdem ging das alles ganz gut dann noch aus.
Ja. Das hängt ja auch eng mit der Qualität der Prüfung zusammen.
Ja.
Also je besser die Prüfung ist, desto offensichtlicher sind ja die Brücken.
Ja.
Und manchmal hast du aber ja auch so Prüfungen, wo die Brücke ist, wissen sie irgendwas? Können sie irgendetwas sagen, was mit dem Fach zu tun hat?
Manchmal schmeißt du nur so eine kleine Leine rüber, die wird sofort gegriffen und dann auch sich selbst dran rübergezogen. Manchmal baust du eine Stahlbetonbrücke und trotzdem wird gestolpert und
in den Fluss gefallen.
Bungee-Jump. Ja, genau.
Ja. Das sind schon passende Bilder. Ja. Ich wollte noch was erzählen. Ich habe die Ruhrtop-Card am Wochenende nochmal benutzt.
Ah ja.
Ich war im Rheinbad in Wesel.
Ist das
Schwimmbad?
Schwimmbad? Ja, Freibad? Genau. Oder?
Ja. Innen- und Außenbad, sozusagen. Und da muss ich jetzt wieder sagen, da hat sich jetzt Ruhrtop-Card wieder gelohnt, weil du würdest ja niemals sagen, so, wir fahren jetzt in ein Schwimmbad und zwar nach Wesel.
Ja.
So,
Ne? Würdest du sowieso nicht sagen. Nach Wesel. Ja.
Das ist da ganz in der Nähe vom Auesee. Den kennt man vielleicht am Wesel. Da waren wir früher auch tatsächlich mal öfter. Aber da ist, war irgendwann mal irgendwie so eine, keine Ahnung, Enten oder irgendwelche Viecher haben da alles alles kaputt gemacht. Da kann man jetzt nicht mehr so gut hin. Keine Ahnung. Also. Naja, auf jeden Fall waren wir da in diesem Schwimmbad. Und das war sehr schön. Also wirklich sehr schön. Empfehlung hier. 5 von 7 Sterne. Perfektes Erlebnis.
Ich dachte, du sagst jetzt 5 von 5, aber nein, du machst es gerade mit 7.
Kennst du nicht? Das ist so ein Meme. Perfektes Erlebnis, 5 von 7 Ach so, Sterne. Okay,
ja, ja. Tatsächlich auch eine so eine. Habe nichts zu bemängeln, 4 von 5 Sterne.
Ja, genau. Das kenne ich ungefähr so, ja. Nee, war wirklich, wirklich schön und haben wir auch gesagt, konnten wir jetzt einmal umsonst rein mit Rutokart, würden wir wohl aber nochmal hinfahren. Mhm. Man ist ein Stückchen mehr zu fahren als jetzt zu so einem Freibad in der Nähe, aber jetzt auch irgendwie keine feste 10 Minuten länger und hast aber dafür 10-mal schöner, so nach dem Motto, dann. Und vor allen Dingen, man hält sich ja dann auch eh den ganzen Tag in der Regel da auf. Da machen dann 20 Minuten mehr Autofahrt.
Stimmt. Vom Ruhrgebiet aus geht das. Aber von Münster aus Niederrhein ist einfach nicht zu erreichen. Also da kannst du besser nach Berlin fahren. So. Weil Niederrhein ist wirklich, das ist einfach keine Verbindung. Es gibt keine Verbindung. Also vor allem nicht ohne Auto. Ja. Dann schon gar nicht. Ich habe mal versucht, von Münster nach Emmerich zu kommen. Mhm. So. Liegt ungefähr so breitengradmäßig auf derselben Höhe. Aber es gibt keine Verbindung dahin. Ich musste runter ins Ruhrgebiet. Ja. Ich musste dann aus dem Ruhrgebiet wieder die ganze Rheinstrecke hoch bis nach Emmerich und dann noch mit dem Fahrrad weiterfahren. Aber deswegen, Wesel ist auch schwierig. So, aber wir haben auch
andere Sachen. Also stimmt, Wesel ist schwierig.
Wesel ist schwierig und Wesel ist auch schwierig zu erreichen. Ja. Aber alle, die aus dem Ruhrgebiet oder vom Niederrhein kommen, gönnt euch.
Ja. Fahrt dahin. Ja. Ist schön da. Wobei, nee, fahrt da nicht hin, weil einer der schönen Vorteile war, es war da überraschend leer, trotz sehr guten Wetters, ja. Also fahrt lieber woanders hin. Ich mag, wenn nicht so voll ist.
Ja, ich habe noch vor, dieses Jahr einmal, steht auch auf der 12-Dinge-Liste, im größten Freibad Münsters schwimmen zu gehen, nämlich dem Kanal, dem Dortmund-Ems-Kanal. Okay. Da war wieder am Wochenende auch ordentlich was los, bis dann wie die Gallier immer sagen, der Himmel auf den Kopf auf den Kopf gefallen ist, denn in Münster am Freitag letzte Woche war absoluter Weltuntergang. Ich habe gehört, hier in Bottrop war nichts oder hier im Ruhrgebiet war nichts, aber in Münster ging also wirklich mal wieder einiges zu Bruch. So. Mhm. Und also was heißt zu Bruch? Es war nicht so schlimm wie 2014, wo man wirklich mit Luftmatratzen die Straßen langfahren schwimmen konnte, aber es kam ordentlich was runter, auch Hagel und so. Solche Hagelkörner, so groß wie meine Nase, so. Und das hat aber auch dafür gesorgt, dass ich hatte nämlich vor, am Samstag nach Bottrop zu fahren. Einerseits, um meinen Eltern und meinem Sohn mal wieder irgendwie Zeit zu verbringen, aber auch zu einem Geburtstag zu fahren. Meine Cousine hatte Geburtstag, beziehungsweise, sagen wir mal Cousine. So. Und da ich da häufig schon nicht mehr hingegangen war, seit vielen Jahren, wollte ich das jetzt mal wirklich wahrnehmen, da mal wieder die Gelegenheit zu ergreifen, auch alle mal wieder zu sehen von diesem Familienzweig. Und Kinder und alles. So, dann bin ich losgefahren mit dem Zug. Und normalerweise fährt dieser RE2 ja relativ schnell von Münster bis ins Ruhrgebiet. So. Diesmal hat er sich mal wieder entschieden, die ganze Strecke Dülmen, Haltern, Recklinghausen, fahren wir gar nicht erst an. Wir fahren einmal gesamt ums Ruhrgebiet herum, haben Dortmund-Mengede bis nach Wanne-Eickel und dazwischen halt keine einzige Halt. Genauso wie letztens, als wir diesen hier Elternsprechtag hatten und du mich dann noch in Wanne-Eickel abgeholt hast. Ich bin dann noch weiter bis nach Essen und dann stand ich in Essen. Mhm. Und es fuhr nichts von Essen nach Bottrop. S9 fuhr nicht, der Borkener fuhr nicht.
SB16.
Die einzige Möglichkeit wäre gewesen, den SB16 zu nehmen. Das kann ich aber mit meinem Sohn nicht machen, weil sonst dekoriert er diesen SB16 neu. Wenn ich mit dem fahre.
Gut, ist ja jetzt erstmal das Problem vom SB16.
Ja, aber auch, ja. Das wäre einfach nicht, weil wenn ich den nehme, wird mir auch schlecht. Ja. Der fährt so ruppig und so lang, das wäre keine Möglichkeit gewesen. Ja. Und ich war auch schon auf dem Weg zum Münsteraner Hauptbahnhof früher aussteigen. Ja. Hatte früher aussteigen müssen, weil mein Sohn halt Bus fahren geht nicht so. Mhm. So, und dann habe ich meine Eltern angerufen und gesagt, was machen wir jetzt? Und Ende vom Lied war dann folgende Lösung. Also ich hatte eigentlich schon vor, wieder zurückzufahren einfach. Ne? Zu sagen, komm, scheiß auf den Geburtstag, meinen Eltern komme ich auch irgendwann nochmal. wäre natürlich ein bisschen tragisch gewesen, weil ich war ja schon in Essen. Es war ja nicht mehr weit. Man konnte das Bottrop ja schon sehen. Schon
Tetraeder war schon in Sicht.
Ja, war schon, tatsächlich. Und dann dann sind meine Eltern hingegangen und haben mich in Essen abgeholt. Mussten, na egal.
Also Hauptbahnhof oder da Borbeck oder was?
Wir sind dann noch bis zum Limbecker Platz gelaufen, mussten eh noch was einkaufen und dann haben die mich da eingesammelt. An der Uni da. Und dann sind wir dann gemeinsam zu dem Geburtstag gefahren und meine Eltern haben mir das Auto geliehen. Ihr Auto. Also, und jetzt fühle ich mich richtig wie ein erwachsener Mensch. Ich bin damit auch heute hier zur Arbeit gefahren. Das ist so ein SUV, so ein Mazda, so sehr modern,
was
man so braucht als Rentner in Bottrop. Der wird eh nicht benutzt, steht eh immer nur in der Garage und die haben mir den jetzt einfach mal geliehen. Und ich habe mich gefühlt wie so ein erwachsener Mensch, mit dem ich jetzt heute auch zur Arbeit gefahren bin. Und so, und der hat auch so ein Tempomat und Klimaanlage und sowas. Das fand ich.
Und vier Räder und eine Bremse.
Und hör mal, elektrische Fensterheber. Boah. So. Und das ist alles für jemanden, der kein Auto hat, ist das alles plötzlich purer Luxus. So, man denkt sich, wow, das geht auch. So kann man auch leben. Ja, ich freue mich gleich schon damit auch wieder zurückzufahren. Ist auch ganz gechillt, der hat auch diesen Abstandssensor. Dann kann man dann einfach so mit dem, kann man so auf der Autobahn einfach so. Chillen.
Ja. Und jetzt gerade ist ja noch Tankrabatt, da lohnt sich das Autofahren ja wieder.
Ja, das stimmt. Ich muss auch gleich tanken, ist irgendwie günstig gerade. Ja, das war auf jeden Fall das Zugchaos nach dem Gewitter. Mhm. Und zusätzlich stand noch mein Keller unter Wasser.
Ei.
Ja, aber nicht wegen des Gewitters, sondern weil da einfach im Heizungskeller ein Rohr geplatzt war. So. Und wir haben ja einen Gemeinschaftskeller, so einen Gemeinschaftsheizungskeller für 12 Parteien, so. Ja. Und am Sonntag schrieb mir mein Nachbar, der Mieter ist, hey, sag mal, was ist denn eigentlich mit dem Wasser los? Hatte ich noch gar nicht gemerkt, war halt kalt. So. Ja. Dann bin ich da hin und hab geguckt und sprudelte das so aus dem Rohr, munter in den Keller rein und so. Ja, aber zum Glück Notdienst und so, die haben das dann irgendwie gefixt und jetzt ist zumindest warm Wasser wieder da, ja. Aber dafür geht die Heizung gerade nicht, aber die brauchen wir ja
momentan. Und aber nicht. Auch ohne größere Schäden oder richtig vollgelaufen.
Ja, erstmal ist der ganze Heizungskeller relativ nass gewesen und dann so ein bisschen unter der Tür durch. Ja. Aber da kommen dann so viele Gemeinschaftskeller. Ja. Der Estrich war auf meiner Seite, denn der war so ein bisschen abgeschrägt in einen anderen Keller rein. Das heißt, mein Keller blieb komplett trocken. Das lief woanders lang. So, da hatte ich mal Glück.
Und dann habe ich heute noch gehört, die EU hat Abschiebezentren in Drittstaaten gestern Nacht irgendwie so beschlossen. Also, machen wir jetzt.
Weil was für Drittstaaten sind das denn?
Das ist doch nicht ganz klar. Da müssen wir doch mal gucken.
So sichere Herkunftsstaaten,
also,
wie Somalia oder so?
Nee, Uganda ist auf jeden Fall ist im Gespräch. Also, wichtig ist natürlich, dass diese Zentren unter allen Bedingungen von Menschenrechten und so eingehalten werden. Und da würde mir Uganda jetzt auch als erstes Land einfallen, wo man das gut machen kann.
Uganda unglaublich gut hinabgeschoben.
Genau. Genau, also die Idee ist ja, bei diesen Abschiebezentren, wenn jetzt jemand in die EU einreist, einen Asylantrag stellt und dann sagen wir, ja, nö.
Nee.
Aber dann gibt es ja die normale Möglichkeit, dann sagt man, nö, kein Asyl, ciao, zurück ins Heimatland. Und dann gibt es aber Situationen, entweder dass das Heimatland sagt, pff, nö, kannst du behalten, nehmen wir nicht. Oder eben, dass es eine sogenannte Duldung gibt. Ja, Duldung ist ja so Asyl-Light sozusagen. Also, wenn in deinem Land genug Krieg ist, dass du da stirbst, aber nicht genug, dass du hier bleiben kannst, dann kriegst du eine Duldung.
Wann soll das denn der Fall sein? Ich verstehe es nicht. Wann kriegt man denn überhaupt dann Asyl? Also, wenn schon Krieg ist, dass man da stirbt, warum ist das
nicht der könnte ja zeitnah vorbei sein, so ein Krieg.
Ist aber nicht.
Ja, aber könnte.
Wie wäre es mit warten, bis er dann vorbei ist?
Nein, könnte. Deswegen Duldung. Wir dulden, dass du hier bist, bis der Krieg da vorbei genug ist. Dass wir sagen können, das ist ein sicheres Herkunftsland.
Mhm.
Siehe Afghanistan. Mhm. Da ist ja der Krieg vorbei.
Stimmt.
Deswegen, ciao. Mhm. So, und jetzt ist aber das Problem, wir haben ja diese Freizügigkeit und diesen ganzen Kram in der EU. Das heißt, wenn man jetzt erstmal hier so hier ist, dann kann das sein, dass man dann verschwindet irgendwo in der EU und dann kann man nicht mehr gut zurück abgeschoben werden, wenn es so weit ist.
Mhm.
Deswegen hat die EU gedacht, haha, wir sind schlau. wir machen Zentren, also solche Lager, wo wir diese abzuschiebenden Konzentrieren, nee, warte, das ist ein Beispiel. also so Zentren, wo die wohnen können, so lange, bis die abgeschoben werden. Ja? So, und dann, aber das machen wir natürlich nicht hier in Europa, weil Gründe. Das machen wir aber auch nicht in den Ländern, wo die herkommen, sondern in solchen sogenannten Drittstaaten.
Das zum heißt, Beispiel wir schicken die auf so eine halbe Weltreise nochmal. Die kommen zu Fuß teilweise über Stacheldrähte bis hier an und dann setzen wir die in ein Flugzeug und fliegen die einmal quer über den Globus.
Richtig. Und dann warten die dann da unter natürlich kontrollierten, rechtsstaatlichen, menschenwürdigen Umständen, so wie man das halt eben erwartet in so den Drittstaaten, die sich da so vorstellen. Und dann werden die gegebenenfalls dann in ihre Heimatländer zurückgeführt. So die Idee.
Was sagen diese Drittstaaten dazu? Was haben die davon? Die
kriegen natürlich Geld dafür.
Ah ja.
Also,
warum können wir die nicht hier behalten? Also.
So. Weil AfD 20%. Und jetzt sagen wir halt, guck mal, wir machen. Also,
wir machen die weg.
Weil also, der Trick ist ja, du hast ja die Wahl zwischen echtes Ausländer raus oder Ausländer raus Leid in unterschiedlichen Farben. Mhm. Das ist ja momentan so ein bisschen die politische Orientierung, die man so zur Auswahl hat.
Ja,
ja.
Ich weiß nicht, ob das Artikel 16 des Grundgesetzes
ist. Ja, gut, Lirum Larum Artikel 16. Also faktisch ist, mehrheitlich werden diese Abschiebezentren, wenn die dann mal gebaut werden, also es gab auch schon so Lösungen, also irgendwie zum Beispiel Italien hat mal eins in Albanien bauen lassen, die werden dann auch relativ zügig einfach auch wieder zugemacht, weil wenn die dann mal geprüft werden, stellt sich fest, nee, ist nicht. Aber jetzt kommt aber das Hauptargument, also worüber man sich eigentlich gar keine Gedanken drüber machen kann, weil unser Innenminister, der gute Dobrindt.
Dobrindt.
Ja, der ist dafür. Und das dann heißt, dann weißt du ja schon, ja, dann machen wir es besser nicht, weil dann kostet es am Ende, keine Ahnung, 16 Milliarden und dann geht nicht.
Dobrindt ist doch der Best Buddy vom Scheuer. Und alles, was dieser da so vorschlagen, nicht machen. Es gibt ein neues Lied von den Toten Hosen, das heißt, lass mal nicht machen.
Ja.
Genau das.
Ja, lass mal nicht machen. Wäre ich wohl auch dafür.
Ja.
Aber EU sagt, let's go.
Kommen wir jetzt aus diesem Loch der Stimmung wieder raus. Ey. Aber man kann das nur mit so viel Zynismus wie möglich besprechen, so ein Thema. Also.
Fällt mir wenig sonst so ein, muss ich leider sagen.
Ja. Danke, Klingel. Ich war letztens einkaufen.
Ja.
Und wenn man einkaufen geht, dann hat man ja immer so ungefähr im Kopf, wie teuer wohl der Einkauf werden wird. Mhm. Also manchmal kauft man halt irgendwie noch einen Kasten Bier, dann weiß man das ein bisschen mehr und so. Meistens bewegt sich das aber immer so im gleichen Bereich. So. Mhm. Vor allem, wenn man im selben Laden ist. So. Und dann bin ich an der Kasse und auf einmal sagt die 65 Euro. Und ich denke so, boah, viel. So viel habe ich ja gar nicht eingekauft. Und zum Glück habe ich diesmal mir einen Bon ausdrucken lassen. Oder kam automatisch wegen. So, und dann habe ich da drauf geguckt, ich hatte eine Wassermelone gekauft.
Aha.
Und diese Wassermelone, die habe ich getragen.
Ja.
Ich habe eine Wassermelone getragen
und
dabei nicht gemerkt, dass die ganz schön schwer war.
Ja. Hast du so 8 Kilo Wassermelone gekauft, was?
Ich habe so starke Arme, da habe ich gar nicht gemerkt, wie schwer die war. Da stand nämlich schön dran, ne? Wassermelonen 2,50, Kernarm, ne? Toll, ne? So 2,50 pro Kilo.
Ja.
Und normalerweise, wenn da der Kilopreis steht, holst du ja Sachen, die weniger als ein Kilo wiegen.
Ja.
So, ne? Paprika und Zucchini und so wiegt ja irgendwie nur 100 Gramm.
Ja.
Diese Wassermelone wog einfach 5 Kilo oder 6. Ja? Ja. Und dann habe ich 12 Euro für diese Wassermelone bezahlt.
Ja.
Habe aber auch 3 Tage daran gegessen. Das war ganz schön viel.
6 Kilo Wassermelone.
Ja. Ne? Ja, aber das Schlimme ist halt, das meiste ist in so einer Wassermelone ist ja halt Wasser.
Ja.
Aber war lecker. Wirklich kernarm. Konnte
hat
man
sie,
schön
sie
naschen.
5 von 7 Sternen, ja. Gerne wieder.
5 von 7 Sternen, ein bisschen teuer, ja.
Okay.
Und da dachte ich so, ich steckte dann den Bon so weg und dachte, immerhin eine Story für einen Podcast.
Das ist immer das Wichtigste.
So, Rafael Nadal ist 40 geworden, Club der 86er. Hier, das ist so ein Tennis-Dude. So, kurz. Fertig. Mehr brauchen wir dazu nicht zu sagen.
Also, ich habe den Namen schon mal gehört. Das heißt, der ist nicht so ein Tennis-Dude. Der ist schon
ziemlicher
Tennis. Also, Boss.
Also in meiner Liste, die ich mir habe dafür generieren lassen, steht Tennis-Gott.
Ja, okay.
Ja, naja, man weiß nicht so genau. Bitte, von mir aus.
Ja, Klopper?
Mhm. Passt ganz gut hier von wegen, du hast vorhin von den 5 verschiedenen Akten geredet und ich mache gerade Dramentheorie. Und wenn man Dramentheorie bespricht, liebe Sus, jetzt hier genau zuhören, dann geht es ja auch immer um Thema Katharsis und um die 4-Säfte-Lehre. Zumindest haben wir das im Studium so gelernt, dass ne, so, die Affekte, die im Drama erzeugt werden, sollen genauso in den Einklang gebracht werden, so wie die 4 Säfte des Körpers, die in der antiken Medizin nach Hippokrates und so auch in Einklang gebracht werden müssen. Das sind Blut, gelbe Galle, schwarze Galle und Schleim. So, diese Begriffe haben auch nochmal Fachbegriffe. Ne? Und daher leiten sich bestimmte Krankheitsbilder auch ab. Zum Beispiel der Choleriker hat zu viel gelbe Galle. Der Sanguiniker, das ist so aufbrausend, der hat so leidenschaftlich, der hat zu viel Blut. Der Phlegmatiker, der hat zu viel Schleim, der ist faul. Und dann gibt es noch den Mechatroniker.
Der hat zu viel schwarze Galle.
Der hat zu viel schwarze Galle, der ist traurig.
Ja. Wäre ich aber auch, wenn ich Mechatroniker wäre. Melancholiker heißt übrigens richtig.
Ja. Richtig.
Sollte man vielleicht so sicherheitshalber nach.
Aber was für eine Überzeugung, da einfach Mechatroniker dann gesagt wurde. Herrlich.
Okay. So, mündliche Prüfung.
Ah ja, jetzt weiß ich wieder, was kommt. Oder doch nicht?
Nee, doch nicht.
Ach so, ich dachte schon, jetzt muss ich hier debattieren.
Schon wieder längst verworfen. Sondern ich habe mir gedacht, es ist ja mündliche Prüfung, also ist jetzt mündliche Prüfung auch mündliche Prüfung.
Ne? Oh, stimmt, logisch.
Ne? So. Und mir ist jetzt heute mal wieder aufgefallen, ich saß ja auch als Vorsitzender jetzt in diversen Prüfungen in den letzten Tagen. Und eine Sache ist mir, also ist mir so schon aufgefallen, aber jetzt in den Prüfungen nochmal ganz besonders deutlich. Ich finde, die SUS haben immer weniger echte eigene Meinung zu Sachen.
Ja, stimmt. Die werden gelernt, diese Meinung.
Genau, ne? Die lernen Positionen zu strittigen Themen auswendig und dann, wenn sie dann gut sind, dann stellen sie auch so das so gegenüber da, aber ohne sich selber auch nur ein Müh zu positionieren. Und selbst auf Nachfrage.
Ja, das ist so der Modus ChatGPT, ne?
Ja, genau, richtig. So. Und das stört mich.
Ja.
Deswegen musst du das jetzt für die SUS übernehmen. Nämlich mit der mündlichen Prüfung, bild dir deine Meinung.
Jetzt mache ich mich nur unbeliebt. Ne?
Auf jeden Fall. Das ist eine Extended Gretchenfrage.
Ich wollte gerade sagen, können wir einfach eine Gretchenfrage draus
machen? Nein, es ist eine Extended Gretchenfrage. Also ich habe hier mehrere so Entscheidungsfragen sozusagen. Und du sollst dann sagen, eindeutig A oder B.
Ja.
Und du musst das aber zumindest so ein bisschen kurz begründen, warum das so ist. Und wenn es nicht anders geht, darfst du zumindest die Gegenposition erwähnen. Aber ich möchte, dass du dich da schon klar positionierst. So, und ich habe das jetzt so aufgebaut. Ich habe im Prinzip so wie so zweiter Teil mündliche Prüfung, so aus jedem Quartal die Themenfelder so ein bisschen, habe ich Fragen mitgebracht. Du wirst das sicherlich.
Okay. Achso, es geht nur um die.
Es geht tatsächlich jetzt um die GG-Sachen, ja. Mhm. Weil wenn die Folge rauskommt am Donnerstag, sind ja alle mündlichen Prüfungen schon vorbei. Kann ich auch nicht aus Versehen. Kein hier mehr.
Selbst wenn. Also nutzt den Podcast auch einfach auch zur Vorbereitung. Darf
auf jeden Fall. So, also. Wir steigen ein mit in der 12.1 mit der historischen sozialen Frage und Lösungsansätze. Und da würde ich dich gerne mal fragen, der Krupp'sche Lösungsansatz. Mhm. Gut oder schlecht?
Ich finde den, also mein Boomer-Vater fände den auf jeden Fall gut und ich glaube, ich finde den auch gut. Also man gibt halt den Arbeitern gewisse Dinge, die, also vor allem für die Zeit damals, finde ich den richtig revolutionär und gut. Ja, also, dass man sagt, okay, ich bringe euch alle möglichen Vorteile, fast schon Privilegien, kann man schon so nennen, das ist immer so ein häufig benutztes Wort heutzutage. Privilegien, checkt mal deine Privilegien. Aber damals hatten die Kruppianer ja wirklich dadurch Privilegien. Sie konnten vergünstigt einkaufen, sie hatten Wohnungen, so jeder für sich, so und auch andere Möglichkeiten, Schulen und was weiß ich nicht. Und dadurch wurde man ja dann abhängig von der Firma. Das heißt, wenn man die Firma verließ oder verlassen musste, dann war auch das mit weg. So. Und ich halt, und die Gründe, warum man die Firma verlassen musste, war zum Beispiel, dass man sich die Arbeit kritisiert hat oder sich mal gewerkschaftlich organisiert hat oder so oder parteilich so. Ich glaube aber, dass dem normalen Arbeiter in der sozialen Frage befindlichen Menschen, der sonst irgendwie in der Stadt mit Schlafgänger und was weiß ich, mit Typhus zu kämpfen hatte, dass das schon ein guter Ansatz war. Und wenn, das heißt ja auch nicht unbedingt immer, dass die Arbeit schlecht ist. Also ich glaube, dass die Bedingungen dort auch in Ordnung so gewesen sind oder zumindest vergleichbar. Von daher finde ich den Ansatz, wie Krupp den überlegt hat, gut. Und grundsätzlich finde ich ja auch so Loyalität und Treue der Firma gegenüber jetzt nichts zu Verwerfliches. So. Fleiß und so.
So, also so Boomer-Tum
Arbeit schändet halt nicht. Und ich, so Boomer-Worte. Fleiß, Loyalität und Zuverlässigkeit.
Ja, wobei so Loyalty und so lassen sich ja auch Leute noch auf den Arm tätowieren.
Aber meinen das nicht. Ja, also gut. Zumindest nicht loyal mit ihrem Arbeitgeber.
Das stimmt. So, okay. So, dann haben wir ja auch noch eine moderne soziale Frage und da auch ein paar Probleme. Und ja. ein Lösungsansatz dafür wäre ja das bedingungslose Grundeinkommen. Mhm. Und da frage ich dich, bedingungsloses Grundeinkommen oder nicht?
Voll. Bin voll dafür. Vor allem jetzt auch in Bezug auf KI und so. Also, wenn die KI immer mehr Jobs ersetzt, bin ich voll dafür, dass die dann auch entsprechend irgendwie in Sozialkassen oder in wie auch immer geartet, einzahlt, dass auch Konsumgüter, die dadurch erwirtschaftet oder gebaut oder produziert werden durch die KI, dass da etwas für die Allgemeinheit abfällt und davon dann Menschen einfach etwas rausbekommen und dadurch weniger arbeiten müssen. Anstatt zu strugglen, was mache ich denn jetzt beruflich, wenn die KI mir alles wegnimmt? Und das beide bremst sich irgendwie so aus. KI wird immer mehr und irgendwie wird alles immer weiter automatisiert. Stichwort hier Dunkelfabriken und solche Sachen, die kaum noch mit Menschen auskommen. Und trotzdem müssen wir noch mehr arbeiten. Das leuchtet mir nicht ein. Also von daher finde ich diese Ansätze, dass wir alle ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen, von dem man aber auch gut leben kann. Mhm. Also ne, das ist jetzt nicht irgendwie so wie das Chill auf Grusi. Also nicht Grundsicherung, man muss sich das schon wieder, das heißt ja nicht mehr Bürgergeld, das heißt ja Grundsicherung. Das ist ja wirklich nur so ein Minimum, so, damit kommt es ja gerade so irgendwie klar, wenn überhaupt. Mhm. Aber dass man so ein Auskommen hat, so wie wir es. Problem ist natürlich, dass dann sich auch wieder Konsum und Inflation, Wert des Geldes verändert sich dadurch ja, dass irgendwie sich plötzlich alle alles leisten können, dann werden die Sachen wieder teurer ne, und Luxusgüter werden dann noch teurer. Aber ich fände das voll gut, wenn man so ein weiches Federbett hätte, wo dann jeder erstmal reinfallen kann, wenn es mal beruflich schwierig wird. Mhm. Und nicht so ein Strohbett, so ein Feldlazarett, auf das man fällt, sondern ein weiches Federbett.
Okay. Du hast ja gerade schon den Wandel von Arbeit angesprochen und da ja auch KI thematisiert. Da würde ich dann jetzt mal fragen, ist das denn eher Fluch oder eher Segen?
Also man muss das so und so. Ja, das ist jetzt ein Riesenthema. Wie soll ich denn das jetzt in Kurs beantworten? Ich glaube, es ist müßig zu sagen, ob das Fluch oder Segen ist. Weil man das eh nicht aufhalten kann. Selbst wenn es Fluch ist. Also Fluch würde ja bedeuten, dass man das dann auch versucht zu verhindern und zu vermeiden. Und dadurch würde man sich der Technologie irgendwo auch in der technologischen Entwicklung in den Weg stellen. Und Dinge vielleicht verhindern, die längst technisch möglich wären oder so. Könnte man auch tun, wenn man sagt, das ist jetzt irgendwie.
Ist so eine ethische Frage.
Ich habe dazu letztens einen sehr spannenden Podcast gehört von Games Podcast, die da auch auf ein Bier machen. Da gab es letztens irgendwie eine Schnupperwoche und da ein paar Folgen, die sonst hinter der Paywall sind, waren umsonst drin. Könnt ihr, glaube ich, immer noch nachhören. Da hat der André Peschke über KI in der Videospielbranche geredet. Das Problem ist halt, wenn man das so vergleicht mit den Maschinenstürmern damals oder mit der Maschinenentwicklung so in Industrialisierung, wo dann plötzlich die Spinning Jenny 15 Spulen spinnen konnte gegenüber einer Arbeiterin, die nur eine Spule spinnen konnte. Die hat aber nicht auf Arbeit von vor Jahrzehnten einfach alles so sich einverleibt und daraus was Neues generiert, sondern das war halt eine logische, technologische Entwicklung. Mhm. Das Problem mit der KI ist ja, dass die einfach alles umsonst nutzt, was andere schon aufgebaut haben und das für sich selbst ausgibt.
Ja.
Das vor allem in der generativen KI. Mhm. Also da vielleicht wirklich Fluch im Sinne von generativer KI, weil Kreativarbeit ist ja das Schöne. Das macht ja Spaß. Das ist ja toll. So, überall, wo Maloche ist, wo Arbeit irgendwie auch tatsächlich doch schändet.
Da machen wir ja noch selber.
Da machen wir es noch selber und das muss ich umdrehen. So, dann ist es Segen. So.
Okay. Apropos Arbeit, die schändet. Wenn wir jetzt da nahezu alles mit an Arbeit durch KI. Und
das ist deine Überleitung in die Prüfung. Apropos.
Durch KI ersetzt haben. Wie ist das denn? Ist denn Arbeit wichtig für den Menschen oder nur ein notwendiges Übel?
Also, ich finde, es ist wichtig. Also, ich hatte ja mein Sabbatjahr und da bin ich ja wahnsinnig geworden. Ich wollte dann wieder zurück in die Arbeit. So. Also, ich finde, Arbeit gehört dazu. Also, wie auch immer, wenn Arbeit keinen Spaß macht, muss man sich halt eine andere Arbeit suchen, aber Arbeit ist schon irgendwie Teil des Lebens und sollte dazu gehören. So. Arbeitsbedingungen kann man durchaus ändern. So. Also zum Beispiel Klausuren müssen nicht unbedingt mehr korrigiert werden oder können für mich also die KI machen. Ne? Aber grundsätzlich ist der Beruf, den ich mache, ja, der macht ja Spaß. So. Und den würde ich dann auch ganz gerne noch ein bisschen weitermachen. So. Weil das, was ich da mache, grundsätzlich Spaß macht. Und ich glaube, man täte sich schwer als Mensch, wenn man gar nichts mehr zu tun hat. Ich finde, das gehört schon irgendwie mit dazu. Irgendwas muss man ja tun. Dafür, sonst leben wir zu lang.
Auch da gibt es
Lösungen. Immer dieses Reisen, dann kann man reisen.
Auch da gibt es Lösungen für. Nee, kann man ja bald nicht mehr, weil Klimawandel.
Ja, genau. Nur rumhängen, nee.
Kommen wir gleich auch noch zu.
Da wird man ja auch blöd.
kommen wir mal so ein bisschen in die 13er-Themen. Globalisierung, mehr Nutzen oder mehr Schaden für die Welt? Das ist gar nicht so einfach alles. Das
ist alles gar nicht so einfach, ja. Ich weiß auch, warum die dazu vage antworten. Globalisierung. Also grundsätzlich ein größeres Verständnis für die Welt zu haben, in der wir leben, ist auf jeden Fall gut. Und das bringt eben diese kulturelle Globalisierung mit sich. Und ich finde es auch gut, wenn ich irgendwo in Uganda bin, da trotzdem einen Starbucks zu finden. Ich bin da ja so, ich mag das dann ja auch, wenn man da so althergebrachte Sachen findet. Von mir aus so eine Weltwährung wäre eigentlich vielleicht auch sinnvoll oder so. Also ich glaube, ich bin auch für mehr für Freihandel und so, ist eigentlich alles sinnvoll. So, ich bin sowieso eigentlich dafür, dass die Welt noch mehr zusammenwächst. So. Weil dieser Tiger ohne Zähne, diese UN, also wenn die mehr Einfluss hätte, so eine richtige Welt umspannende Regierung wäre oder zumindest mehr ausrichten könnte, fände ich das schon sinnvoll. So, weil ich glaube, dass man dann auch mehr miteinander arbeitet, als irgendwie sich gegenseitig zu bekriegen. Dass man dann auch die Ressourcen vielleicht besser mal besser verteilt und so. Und auch, auch die Sachen besser nutzt, die man zur Verfügung hätte. So. Ist natürlich wieder so ein Umweltaspekt mit dem Globalisierung wegen der Austausch von Waren und so. Aber da kann sich ja die Technologie der Zukunft mal drum kümmern, dass vielleicht auch Schiffe demnächst mal mit Elektroantrieb fahren oder, weiß ich, Atom.
Oder was anderes Gutes. Ja.
Mit Atomantrieb und dann aber irgendwie eine Technologie, um den zu vermeiden. Oder was?
Wenn Gabel. Die Welt jetzt immer mehr so zusammenwachsen soll, wie du sagst, also gerade Weltregierung zeigt uns ja jedes fiktionale Werk immer richtig gute Idee.
Fiktionale Werke leben ja davon, dass sie ein Problem generieren. Wer will denn ein Buch lesen, das nur eine Utopie ist?
Das stimmt. Aber die Frage, die sich mir dann stellt, also irgendwie muss man ja dann dieses Zusammenleben aller Menschen auch irgendwie organisieren. Und da frage ich mich, sind unsere westlichen Werte universell?
Mhm. Universalität der westlichen Welt. Für den Westen ist es, nee, wie geht der Spruch? Weiß ich nicht. Für den Rest der Welt ist es auf jeden Fall Imperialismus. Mhm. Für uns ist es nachvollziehbar und sinnvoll und für den Rest der Welt ist es Imperialismus. Ja, finde die Werte aber schon gut.
Also, gut genug, dass alle anderen die auch bitte haben sollten.
So, zumindest, wenn die Werte, ja, also zumindest die Werte, die so die ersten 20 Artikel des Grundgesetzes, wenn sich alle an, oder auch hier die Vereinten Nationen, die Charta der Vereinten Nationen hat ja auch so diese Menschenrechtsartikel, die wir ja fürs Grundgesetz auch übernommen haben, wenn sich jedes Land daran hielte, fände ich das schon gut. So. Mhm. Und ich finde auch, also im Prinzip, in Bezug auf Weltregierung UN, dass man da die durchaus
durchsetzen
können darf. Okay.
Gut, dann machen wir noch eine Abschlussfrage. Hatten wir jetzt gerade auch schon so ein bisschen angeschnitten, so mit den Elektroschiffen und den Atom-U-Booten. Thema Nachhaltigkeit. Ne? Also Klimawandel ist ein Problem. Stellt sich jetzt die Frage, braucht es mehr Verbote oder Technologie?
Also, was auf jeden Fall nichts bringt, ist so individuelle Lösungen. So individuelle, persönliche Einschränkungen. Weil da macht irgendwer anders doppelt so viel und dann hast du nichts dadurch gewonnen. Das ist so...
Einfach die 6 Kilo Wassermelone kaufen.
So, genau. Und bitte die importieren aus Uganda. So. Und da war ich früher ja mal mehr für. Es gab ja auch mal hier diese kurze Rubrik, die ich hatte mit die Wende. So. Da bin ich mittlerweile völlig von ab. Mhm. Also diese Idee, dass jeder das schon, wenn jeder so ein bisschen was tut, dann wird schon der ganzen Welt geholfen sein, sehe ich nicht mehr. Wenn, dann müsste es auf jeden Fall universelle Verbote geben. So. Aber dann sind wir aber wieder bei der Weltregierung.
Hallo?
Und das ist halt auch wieder schwierig. Also es bringt auch nichts, irgendwie als Europäische Union zu beschließen, dass wir jetzt alle aufhören, Auto zu fahren. Mhm. Und es wird dann überall auf der anderen. Also das.
Ja. Ja, das ist ja dann am Ende auch wieder nur individuelle Lösung in etwas größerem Scale. Genau. Ne?
Deswegen ist, glaube ich, die einzige Möglichkeit, die wirklich da ist, Technologieentwicklung hin zu eben CO2-Abbau und CO2-Ausstoßvermeidung. Und auch vielleicht Technologieentwicklung und aber auch Verständnis darüber, dass das schlecht ist. Weil das, habe ich das Gefühl, ist in den letzten 6, 7, also seit den 20ern sozusagen, so völlig abgerückt, dass man sich darauf verständigt, dass der Klimawandel echt ist. Weil irgendwie immer mehr Länder sehen, plötzlich sich davon wieder losgelöst und entscheiden, nö, wir finden, dass der nicht mehr stattfindet, dieser Klimawandel, und dann ist das so. Das kann nicht sein. Wir müssen also auch einerseits politisch, gesellschaftlich, philosophisch vielleicht einfach einsehen, dass das nun mal der Fall ist und dass darauf reagieren. Und dann wenn wir alle jetzt schon auf erneuerbare Energien setzen würden, wird das schon möglich sein. Und da müssen wir aber wieder an einem Strang ziehen in der Welt. So. Ja, lass hier die Antarktis zupflastern mit Sonnenkollektoren. Lass die Sahara zupflastern mit Sonnenkollektoren. So. Ja, also dann können wir doch schon mal ganz viel leisten. Warum geht das eigentlich nicht? Also
Weltregierung halt, ne?
Mehr Wasserentsalzung für mehr Fruchtbarmachung von Böden. Für mich ist das möglich. Ich habe jetzt im Urlaub ein Buch gelesen hier, wie heißt es denn? Celsius von Mark Ellsberg. Mhm. Der macht ja immer so groß globale Dinge auf. Mhm. So ein bisschen wie Schätzing. Mhm. Und da ging es halt um so einen Sonnenschirm. Einen großen Sonnenschirm, Global Engineering. Mhm. Dass die Chinesen fangen damit an, einfach ganz viel Zeugs in die Atmosphäre zu pulvern, um die Einstrahlung der Sonne zu verringern.
Mhm.
Und dann kommt aber der Westen und sagt, wir haben ja auch ein eigenes Programm und wir machen das auch. Und dann werden so verschiedene Szenarien unter dem Deckmantel der Fiktion mal durchgespielt, was das bedeuten könnte. Ganz interessant, dann werden irgendwann. Nee, ich spoilere nicht. Lest das mal durch. Also es gibt auch interessante Wendungen in Bezug auf Migrationsbewegungen dadurch.
Mm, okay. Gut. Ja, super. Dann hast du es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Stabile 15 Punkte. Man hat mit nichts anderem gerechnet.
Ja, ich hätte nichts anderes hören wollen, also wirklich. War jetzt dann doch ein bisschen mehr als eine erweiterte Gretchenfrage.
Du hast ja auch, hattest viel zu sagen. Das ist ja erstmal, es ist ja erstmal gut in der mündlichen Prüfung, ja, wenn man Position hat.
Ich hoffe, ich habe mich nicht zu sehr in die Nesseln gesetzt. Es ist halt, die Welt ist schwierig.
Ja, das stimmt.
Das ist schwierig. So. Ja, so ist das.
Hausaufgabe?
Mhm.
Los geht's.
Jetzt habt ihr die Prüfung geschafft und habt endlich mal wieder Zeit, irgendwie was für ein bisschen Unterhaltung. Und ich habe jetzt das letzte Videospiel dabei, was ich in meiner Reihe von 4 Videospielen am Stück hier vorstellen wollte. Und ursprünglich hatte ich eigentlich vor, hier Star Trek Voyager Across the Unknown vorzustellen. So, weil ich großer Voyager, großer Star Trek-Fan, leider ist das Spiel ganz schön beschissen. Ich habe da echt ein bisschen mehr von erhofft und irgendwie so ein bisschen interessant ist es auch, aber es sieht so altbacken aus und es ist irgendwie, das Besondere an dem Spiel sollte halt so der Wiederspielwert sein und ich war froh, als ich die erste Runde durch hatte, weil es dann doch auch, dadurch, dass es keine Sprachausgabe gibt, so viel gelese und dann irgendwie die Raumkämpfe sind auch ätzend und dann bist du also das gebe ich nicht auf. So, schade eigentlich, weil ein deutsches Spiel, wäre ja mal gut gewesen, wenn die Deutschen mal ein gutes Spiel rausgebracht hätten. Und war ein Star Trek-Spiel, wäre ja mal schön gewesen, ne? Aber selbst als eingefleischter Star Trek Voyager-Fan nicht so toll. Aber toll ist das Spiel, was ich jetzt spiele, nämlich Kingdom Come Deliverance 2. Das ist ein Rollenspiel, ein Rollenspiel-Adventure von Warhorse. Warhorse Entertainment oder so. Aus Tschechien. So. Also die Tschechen, die kriegen es hin, Videospiele zu machen, ja, aber die Deutschen nicht. Also, es sind so viele Systeme, sind so viele Mechaniken, es sind so viele Dialoge und das so viele Dinge daran gefallen mir sehr gut. So. Spielerisch ist das so ähnlich wie so ein Elder Scrolls Spiel. Da schaltet Martin Pieler ja immer so ein bisschen ab, weil er das nicht so gut findet, aber ich mag das ganz gerne, zum Beispiel auch das Progressionssystem ist so Learning by Doing. Wenn du viel schleichst, verbessert sich dein Schleichwert. Wenn du Truhen öffnest, dann wirst du dadurch besser, dass du die Truhen öffnest. So, das sehe ich erstmal sinnvoll an. Ist ein total hackeliges Kampfsystem und deswegen hatte ich auch den ersten Teil damals nicht gespielt, weil ich dachte so, oh, irgendwie so, das ist halt relativ schwierig und mit diesem Schwertkampf, komm gleich dazu, in welchem Szenario das spielt, ist das halt irgendwie nicht so fluffig. Und auch jetzt immer noch im zweiten Teil, ich bin jetzt schon relativ weit und trotzdem so Schwertkämpfe oder so Überfälle von irgendwelchen Banditen sind relativ, da bin ich schutzlos. Ja, also obwohl ich relativ weit schon bin, das kriege ich nicht vernünftig hin. Das liegt vielleicht auch am Gamepad-Spielen oder so, aber es ist irgendwie komisch. Aber der Rest macht Spaß. Es ist, also es spielt in der Geschichte. Es ist kein Fantasy-Rollenspiel, sondern es ist eben tatsächlich die echte Geschichte Böhmens, Tschechiens, also auch keine Magie oder Drachen, kommt alles sowas nicht vor. Stattdessen Frührenaissance, Anfang 15. Jahrhundert. Und man ist dann der Heinrich, der da irgendwie so durch die Gegend geht. Der ist der Knappe von Hans Capon, so einem Adligen. Und dann ist man da so unterwegs und so. Ich habe, wie gesagt, den ersten Teil auch nicht gespielt. Deswegen die ganze Vorgeschichte kriegt man nur so aus Rückblenden oder aus Erfahrungen oder so mit oder Unterhaltung. Aber der ist auch so super sympathisch, dieser Heinrich. Ne? Man kann sich so gut in den Reihen versetzen. Dann ist der auch manchmal ein bisschen trottelig, manchmal sehr kompetent. Und dann geht man da so durch eine riesige Welt, mehrere Orte, die man da bereisen und besuchen kann und Pferd reiten und so und sehr, sehr viele Dialoge führen. Und ja, es macht großen Spaß, also einfach da so durchzuwandern. Letztens habe ich so gedacht, warum mache ich das eigentlich? Ich laufe jetzt hier über so eine grüne Wiese, gehe in so einen Wald, pflücke ein paar Blumen, mache daraus irgendwie so Tränke, koche mir einen Kamillentee. Warum gehe ich nicht selber raus und mache das und in der echten Welt? Ja, weil ich könnte doch genauso gut jetzt auch hier in Münster ein paar Blumen sammeln und so, ja. Aber irgendwie.
Nicht abends um 22 Uhr, wenn das Kind im Bett ist.
So, genau. Und ich spiele dann ja auch immer so Rolle, ne? Ich gehe dann halt immer auch hin. ziehe mir die Schuhe aus, bevor ich ins Bett gehe. Bestelle, wenn ich in der Kneipe mit einer Schenke mit jemandem sprechen muss, bestelle ich erstmal ein Bier. So, ne? Weil das macht man dann so, wenn man dann gemeinsam an so einem Tisch sitzt. Und so. Solche Sachen mache ich dann halt. Und ich bin ja auch so ein Trüffelschwein. Ich nehme ja jede Quest mit, die es gibt. Das heißt, ich habe schon 100 Stunden und bin noch nicht ansatzweise am Ende des Spiels. Und das ist schon echt krass. Jede Minute, die ich irgendwie frei habe und dann die PlayStation kann, habe ich so einen Drang, weiterzuspielen, weil es einfach irgendwie. Und dann schaffe ich auch manchmal an einem Abend nur eine Quest. Da gab es letztens so eine spannende mit so einem Mordfall und so. Schon super. Ist ein bisschen nervig vielleicht, wenn man nicht so viel Zeit hat und so casual-mäßig, ich will mal kurz ein Spielchen spielen. Dann vielleicht nicht. Aber wenn man so richtig in so ein Spiel reintauchen will und vielleicht auch ein bisschen was historisch erfahren will, okay, ja. Aber ich dachte so, auch generell so ein bisschen so Spätmittelalter kann man schon ein bisschen was lernen zu. Und die machen das ganz geschickt. Da hast du so einen Kodex, dann kannst du so nachlesen und dann sagen die so, ja, an diese Person ist angelehnt an so und so. Wir haben uns da aber diese und diese Freiheit genommen und so. Also sehr transparent auch. Ja. Und das ist schon ganz spannend. Dann habe ich gedacht, das Spiel ist irgendwie, das spielt in Tschechien, kommen auch viele Österreicher und Deutsche vor und so. Spielst es mal in der deutschen Fassung. Mhm. So, ne? Nicht irgendwie mit englischem Ton, das hätte mir jetzt irgendwie nicht gepasst. Und habe festgestellt, die ist super vertont. Also erstmal generell die Stimmen. Der Heinrich wird gesprochen, ich gehe mal durch, weil ich mag ja Synchronsprecher. Der Heinrich, der Hauptcharakter, der wird gesprochen von Leonard Malich. Das ist die Stimme von Liam Hemsworth oder Chris Pratt. Also, und der hat richtig zu tun. Also so ein Film, da spricht man so seine Sprachtakes, da dauert der Film 2 Stunden, fertig. Da hast du vielleicht als Hauptrolle am meisten zu sprechen, aber der hat so viel zu sprechen. Ich weiß gar nicht, wie der gemacht hat. Der Hans Capon, dieser Adlige, mit dem er da unterwegs ist, der wird gesprochen von Sebastian Fitzner, das ist die Stimme von Tom Holland. Der Istvan Toth, das ist so ein Bösewicht, der wird gesprochen von Charles Rettinghaus, das ist die Stimme von zum Beispiel Geordi LaForge oder auch dem Robert Downey Jr. in den Sherlock Holmes Filmen. So. Ja, es sind beides dieselbe Stimme. Und der von Bergo, das ist so ein großer Adliger, so ein Berater des Königs. Ja, Hühner auch, ja, und der bast und brummt immer so in seiner adligen Erhabenheit. Der wird gesprochen von Engelbert von Nordhausen. Weißt du, wer das ist?
Natürlich nicht.
Das ist die Stimme von Samuel L. Jackson.
Ja.
Und das.
Niemand weiß, wer irgendwelche Synchronsprecher
ist, außer du. Jetzt unsere Hörenden jetzt auch. So, Engelbert von Nordhausen. Klingt doch schon so adlig. Also der macht das wirklich toll. Der Sound ist gut. Also zum Beispiel, wenn ich da auch meine Tränke da so mische, dann hat man halt wirklich so eine Visualisierung dieser Alchemiestation. Dann stehst du da, blätterst in deinem Buch, musst ein Rezept raussuchen, wirklich so alles so haptisch. Ne? Mhm. Dann nimmst du deine Zutaten, legst sie da hin, dann musst du da was einschütten, dann musst du da was mit so Mörser und so. Und manchmal sitze ich da wirklich eine Stunde Toll. Und baue mir meine Tränke zusammen. Und es ist einfach sehr erholsam und so. Und dann
meditativ.
Kommt, ja, nicht vergessen zu speichern, weil es gibt kein freies Speichern. Entweder man muss in seinem eigenen Bett schlafen, also zum Beispiel in der Schenke oder so. Oder man trinkt einen Retterschnaps.
Einen Retterschnaps.
Finde ich schon irgendwie sympathisch. Der hat dann auch gewisse Effekte.
Kann man den sich auch brauen, den Retterschnaps?
Ich kann mir den mittlerweile brauen. Ich bin jetzt richtig großer Alchemiemeister. Das ist Heinrichs Retterschnaps. Besonders gut. Der macht dann auch keinen Kater. Ja, aber das verhindert so ein bisschen, dass man sich da so safe scammt, so durch das Spiel durchsaved, ne? Aber manchmal ist es halt doch nötig, dass man mal schnell speichert. Deswegen kann man den Retterschnaps nehmen. Und die Grafik ist auch toll. Crytek Engine. Da kommen die Deutschen dann doch mal wieder zum Tragen. Ja. Grafik-Engines können sie. So, Crytek Engine. Und zwar auch modern. Ja. Sieht sie wirklich sehr schön aus.
Ist ja was mit Technik und nichts mit Kunst. Das können wir.
Ne? Das können wir. So, also gönnt euch KCD2. Es ist schön.
Gut, dann bleibt mir nichts weiteres zu sagen als Danke fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Bleibt gesund und wählt nicht die AfD.
Mhm, das solltet ihr tun. Und im Übrigen bin ich der Meinung, dass ihr, wenn ihr noch mal einen anderen Podcast konsumieren wollt, also nicht statt unseres Podcasts, aber zusätzlich zu unserem Podcast, dann habe ich einen Tipp für euch, nämlich unser lieber Kollege Marc Hofmann hat einen neuen Podcast. Der ist ja auch so ein, ne, unser Lieblingstausendsasser aus Freiburg. Der ist ja so ein Musikverrückter. Der kann ja gar nicht anders ohne Musik. Und der hat ja jetzt immer diesen Podcast Pop und Pubertät gehabt, bei dem wir ja schon sehr oft zu Gast waren. Die sind jetzt quasi durch mit ihren Themen da und deswegen hat er jetzt sich mal eben schnell überlegt, ich mache mal noch ein neues Thema auf und hat mit einem Kumpel zusammen noch einen neuen Podcast sich überlegt, die 500 besten Alben ever? Fragezeichen. Mhm. Und da geht es um die Liste von dem Rolling Stone, von dem Magazin. Die haben Listen, wir lieben Listen. Mhm. So, die 500 besten Alben, deren Redaktion sozusagen aufgestellt. Und die gehen jetzt von 500 an und erzählen euch was über diese Alben, die da aufgelistet sind, auch mit, natürlich mit einer passenden Playlist und so. Die erste Folge ist raus, da geht's von den Plätzen 500 bis 489 und mal gucken, wie lange das dauert. Bis
die ich würde sagen, das ist die ultimative Chartshow, oder?
Das ist nämlich die ultimativste Chartshow. Ja. Er hat auch gefragt, ob wir da mitmachen, aber mir war es dann doch ein bisschen zu viel Commitment für die nächsten 10 Jahre.
Zu Mammut das Projekt.
Ja, genau. Und da jeden Monat da irgendwie so 10 Alben nochmal vorzubereiten.
Und wenn er bei Folge Platz 392 dann das Ding abbrichst, ist
oh, der Completionist, der macht das geht gar nicht. Deswegen bin ein bisschen FOMO, dass ich da nicht mitmache oder dass wir da nicht mitmachen, aber wir haben auch noch andere Eisen im Feuer mit Pop und Pubertät, da machen wir demnächst noch mal ein bisschen was.
So ist das.
Und das ist auch ganz schön. Aber könnt ihr euch trotzdem mal anhören, die 500 besten Alben ever. So, gibt's überall, wo es Podcast gibt.
Werbung Ende.
So, warum nicht?
Okay, ein Gedicht habe ich, und zwar das vorletzte von den Kollegen von Talk ohne Gast. Es heißt Mann und Weib und ist von Thekla Lingen. Du siehst den Schmerz nicht und die Tränen, das Zucken meiner Lippen nicht. Du kannst dich frei und glücklich wähnen, wo mir das Herz vor Jammer bricht. Du willst nicht meine Qual verstehen, nicht sehen, wie ich müde bin. Mit dieser Last dahin zu gehen, die du erträgst mit leichtem Sinn. Du hast der Liebe Lohn bekommen, verrät es doch dein Siegerblick. Ich hab das Kreuz auf mich genommen und trage blutend mein Geschick. Dir ward die Liebe Lust gegeben und mir die Qual, denn ich bin Weib. Ich gab in Schmerzen neues Leben, da du in Lust umschlangst den Leib.